Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod, darum geht's heute, und Teufel, um den geht's vielleicht, weiß ich noch nicht. Was meinst du, Katharina?
Vielleicht.
Vielleicht. Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin und Dekanin der Religionswissenschaft, der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Zürich. Ja, und ich sitze hier zusammen mit Katharina Merian, Theologin, auch am universitären Forschungsschwerpunkt, sowie Lea Gröbel, die Gesprächspartnerin von vor zwei Wochen. Universitärer Forschungsschwerpunkt Digital Religions. Ich verspreche mich da immer wieder. Bisschen peinlich.
Genau, und es stimmt auch nicht mehr. Ich bin nicht mehr dort. Ich bin jetzt einfach Oberassistentin am Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie.
Gut, das hört sich mindestens so.
Mindestens
so elaboriert an. Ich habe auch dich gar nicht gebeten fürs Gespräch wegen dem Digital Religions Aspekt, sondern tatsächlich wegen Karsamstag. Und mich, muss ich ehrlich sagen, fasziniert der. Ich habe dann mal vorhin gegoogelt, was für Bilder auftauchen. Und hast du es mal gemacht?
Ja, habe ich auch schon gemacht.
Es ist ja völliger Wahnsinn. Also es ist derartig widersprüchlich, weil sie finden dann das, was ich erwartet hätte, nämlich Jesus steigt zu den Toten hinab. Also warum das gerade da geschieht, können wir nachher ja noch kurz klären. Aber es finden eben neben diesen zum Teil wunderschönen Bildern, also wunderschön von der künstlerischen Ausdruckskraft her, finden sich dann fast schon romantisch anmutende Bilder mit Kreuzen, also drei Kreuzen, das ist dann wahrscheinlich Golgatha, so vor Abendsonnenschein, davor dann ein Lamm. Und es findet sich, und das finde ich eben wirklich völlig abstrus, finden dann sich Grüße. Und zwar, die heißen zum Beispiel, das sind so Kartengrüße, Karsamstag. Da drauf ist zu sehen ein Korb mit Küken, gelben Küken mit so Ostereierschalen auf dem Kopf. Und daneben steht Karsamstag, euch allen einen super schönen Tag und viel Freude bei allem, was ihr vorhabt.
Okay, ja. Das ist wie soll ich sagen, eine Deutung, die so ganz fest aus diesem aus diesen christlichen drei Tagen eigentlich herausgelöst wird. Weil eigentlich der Karsamstag wäre so der Tag der Grabesruhe Christi, hat nichts Fröhliches an sich.
Nee, also man genießt an dem Tag jetzt mal das Leben gerade nicht.
Eigentlich nicht, genau.
Ja. Also traditionell in vielen christlichen Traditionen gesehen. Ja. Bevor du uns erzählst, was dich am Karsamstag fasziniert, kannst du noch mal kurz sagen, was überhaupt am Karsamstag passiert oder eben auch nicht passiert. Denn viele Leute wissen ja schon gar nicht mehr, was der Karfreitag eigentlich bedeutet. Wir hatten zwei total spannende Podcasts in den letzten beiden Jahren zum Karfreitag und dachten eben diesmal, wir sollten wirklich mal etwas zum Karsamstag machen. Also, was läuft am Karsamstag oder läuft eben auch nicht?
Ja, genau. Also ich gehe kurz auf die Karwoche insgesamt ein. Die Karwoche, das ist eine Erinnerung an Jesus Christus, an sein Leben und eigentlich seine letzten Tage, die er gelebt hat. Wir haben am Palmsonntag den Einzug von Jesus Christus in Jerusalem, die Begrüßung durch die Bevölkerung, genauso ein Hoffnungssymbol, dass da der Erlöser kommt, der Retter kommt, der Messias kommt.
Einzug, das Bild passt ja eigentlich nur, wenn das wie eine Art Prozession vorgestellt ist. Also wieso zieht Jesus da ein?
Es wird einfach in den biblischen Geschichten so erzählt, dass Christus eben auf dem Eselein saß, ja genau, und dann also wie ein König, einfach ein sehr bescheidener König eingezogen ist in Jerusalem und so eben mit Menschen mit Wedeln, Palmwedeln begrüßt wurde. Also es hat wirklich so einen Prozessionscharakter. Mhm. Ja. Genau, und dann haben wir in den biblischen Geschichten einfach, was sonst passiert ist in dieser Woche. Besonders wichtig ist dann der Gründonnerstag. Das ist so das letzte gemeinsame Essen von Jesus Christus mit den Jüngern, mit seinen Freunden. Und in diesem Zusammenhang dann auch das, was wir heute als letztes Abendmahl feiern. Also ein Moment, in dem dann Christus das Brot austeilt und wie sagt, das ist mein Leib für euch gegeben. Also so ein Moment der Hingabe von sich selbst, auch an die Menschen, die er mag, an die er liebt. Dann erzählen uns die biblischen Geschichten, dass Christus gleich danach festgenommen wird als Aufrührer. Am Karfreitag folgt dann die Gerichtsprozesse, wenn man das so möchte, und dann auch die Verurteilung und die Kreuzigung. und der Tod.
Das geht ziemlich rasch, ne?
Genau, das geht sehr schnell dort. Und dann ist es so, dass Christus relativ schnell tot dann vom Kreuz heruntergenommen werden muss, weil am nächsten Tag ein Schabbat kommt, also ein Samstag. Und am Samstag darf kein Gekreuzigter am Kreuz hängen. Und das heißt, es kommt dann ganz schnell zu diesem Begräbnis. Dann erzählen uns die biblischen, also die Evangelien zumindest, sagen nicht viel, was
also
dann...
Also das Begräbnis findet noch am Freitagabend statt, bevor genau. eben der Schabbat beginnt.
Richtig, genau, genau. Und dann kommt eben dieser Samstag, über den steht eigentlich nicht viel in den Evangelien. Die einzige Ausnahme ist das Matthäus-Evangelium, in dem berichtet wird, dass römische Soldaten dann einfach das Grab bewacht haben, weil Christus, wie gesagt, hat, dass er am dritten Tag auferstehen wird und die Soldaten wollen verhindern, dass sein Leichnam geraubt wird, dass der weggetragen wird. Genau, aber sonst ist eigentlich nicht viel gesagt zu diesem Samstag. Und dann am Sonntag, also an Ostern dann, was wir heute als Ostern feiern, sind dann eben diese Erscheinungen und dieses leere Grab, das von den Frauen gefunden wird. Ja.
Und was fasziniert dich jetzt an dem Samstag, an dem zumindest jetzt von den Evangelien her eigentlich nichts passiert?
Also der Samstag ist interessant, weil es eben so ein Tag dazwischen ist. Jetzt von den Evangelien her selbst gibt es eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel her, aber wenn wir daran denken, dass jetzt heute der Karfreitag und eben Ostern die wichtigsten zwei Festtage sind im Kirchenjahr und für die Bedeutung des Glaubens wahnsinnig wichtig sind, da steht einfach dieser komische Zwischenraum dazwischen. Und genau, mich interessiert, was da eben vielleicht auch theologisch zu diesem Tag gesagt werden könnte. Ist es ein Zwischenraum? Brauchen wir den? Was könnte das heißen oder was eben auch nicht?
Mich hat eben immer der Gedanke fasziniert, dass also diese Vorstellung oder diese Erzählung, dass da ein Mensch oder dass Jesus eben zu den Toten hinabsteigt. Deshalb bin ich auch so fasziniert von diesen Gemälden, die ja jetzt in der Regel nicht aus der Neuzeit stammen, also sehr plastisch eben zeigen, wie Jesus mit Gerippen, mit Verstorbenen da im Gespräch ist an diesem Tag.
Genau.
Das finde ich eine unglaublich kraftvolle Vorstellung.
Was findest du kraftvoll daran oder was?
Ich glaube, mich fasziniert, dass das gibt es ja innerhalb der Religionsgeschichte öfter, dass Götter in die Unterwelt sozusagen absteigen. Und ich finde alle diese Geschichten faszinierend. Und da finde ich faszinierend ein Narrativ, wo jemand, der so stark, also dieses Narrativ ist ja, nehme ich mal an, historisch sehr viel später entstanden als jetzt die frühen Evangelien oder als der historische Jesus überhaupt sich das so vorgestellt hat. Aber dass einerseits so eine Figur so stark für das Leben gesetzt wird und damit assoziiert wird und gleichzeitig dann aber tatsächlich ganz konsequent auch total im Tod ist. Also nicht nur selber stirbt, sozusagen ja. Nicht nur so seinen eigenen Tod, sondern er ist im Tod in der Gemeinschaft aller Toten.
Ja. Ja, genau.
Also aber du bist die Theologin.
Ja, genau. Nein, also. Genau. Aber ich finde das tot. Also ich habe nachgefragt, weil ich es spannend. Also für mich klingt diese Vorstellung vom Abstieg zu den Toten, das hat so etwas sehr Mythologisches, oder? Es gehört auch so ein dreistufiges Weltbild eigentlich dazu. Also man hat Himmel und Erde und dann eben diese Unterwelt. Und da gibt es ja viele, die nicht mehr, wie soll ich sagen, mit dem irgendwie was anfangen können. Ist schlecht vereinbar mit naturwissenschaftlichen Weltbild und so weiter. Und von dem her habe ich nachgefragt, also eben was so die Symbolik eben dahinter steckt oder was das eben auslösen kann. Und ja, genau, also diese Vorstellung, dass Christus in die Unterwelt abgestiegen ist, das ist Bestandteil von den Bekenntnissen heute. Mhm. Also man findet das zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis, eben dass Christus hinabgestiegen ist
zu den Toten.
Genau. Mhm. Und das ist ein Stück weit tatsächlich eine spätere Traditionsbildung. Es gibt so Versuche, dass man das trotzdem irgendwie noch in den biblischen Schriften auch begründet sieht. Mhm. Aber das sind also häufig sehr umstrittene Stellen. Es gibt zum Beispiel im ersten Brief von Petrus gibt es eine Stelle, in der es heißt, dass Christus zu den Gefangenen, zu den Geistern, die in den Gefängnissen sind, predigt und spricht. Und das wird dann häufig eigentlich so mit diesem Abstieg zu den Toten verbunden.
Aha. Also der Tod als Gefängnis.
Ja, genau, genau. Und auch vor allem, also da gibt es dann wie die Möglichkeit, dass eben auch die Menschen oder die ganze Idee vom Abstieg von Jesus zur Unterwelt ist eigentlich in der christlichen Theologie immer wieder so ausgelegt worden, dass da wie ein Teil des Heilswerkes von Christus eigentlich noch weiter ausgeweitet wird, dass eben auch die Menschen eingeschlossen werden, die Christus nicht kennenlernen konnten, die vor ihm gelebt haben. Genau, oder vielleicht Menschen, die sich irgendwie nach dem Tode noch zu ihm bekehren können. Und das ist häufig eben damit verbunden.
Gut, das ist für viele, viele eher säkulare Menschen heute auch ein reichlich befremdender Gedanke. Ne?
Genau, ja, genau.
Aber das heißt, also mich fasziniert genau dieser mythologische Aspekt. Dich fasziniert der Zwischenraum oder auch die Mythologie?
Beides, beides. Also ich denke, es ist wirklich eine Frage heute, wie wir mit solchen mythologischen Bildern umgehen können, was die, also wie wir die auch theologisch brauchen können. Ich kann viel damit anfangen, dass wir ja sowieso in einer Bilderwelt leben und uns prägen lassen von Bildern. Und es gibt gute Bilder und vielleicht auch Bilder, die uns eher schädigen. Und da kann dieses Bild, das eben quasi im Tod das Leben auch bekräftigt, eigentlich ein sehr starkes, schönes Bild sein. Genau, aber ich persönlich, also was mich auch selbst noch fasziniert an diesem Tag ist, das ist wirklich, wenn man so die jüdischen Wurzeln anguckt, es ist ein Schabbat, was so, wenn man in der, also quasi christlich Karfreitag und Ostern feiert, häufig einfach vergessen geht, dass hier eigentlich ein Schabbat dazwischen liegt. Und dieser Schabbat, der Schabbat ist immer so der Tag der Vollendung, in der Perspektive der Vollendung, das hat sowas noch ausstehen, dass das noch kommt, dass noch, noch erfüllt werden muss. Und das finde ich irgendwie schön, so als Hintergrundfolie zu diesem Karsamstag. Was auch noch dazu kommt, jetzt, wenn man wieder zurückspringt in die biblischen Geschichten, ist diese Ostergeschichte, die passiert im Kontext von Pesach, also von Fest der jüdischen Tradition, die die Befreiung aus Ägypten erinnert. Eben auch den Durchgang durch das Meer, also ein Befreiungsgeschehen, das auch da passiert. Und hier ist wie dieser Schabbat, der könnte so einen Zwischenraum ermöglichen, in dem wir eben auch uns so darauf besinnen, dass wir manchmal durch etwas hindurchgehen müssen, also vom Tod zum Leben hin. Das ist ein Raum, den wir vielleicht ein bisschen stärker wieder befruchten könnten, auch in der christlichen Theologie.
Wie könnte das denn praktisch aussehen? Also da kommt jetzt bei mir sofort die Ritual Freundin sozusagen wieder durch. Also mich faszinieren ja Rituale und das ist natürlich jetzt was Klassisches von Ritualen, was du da gerade beschreibst. Was heißt es, das Durchgehen?
Also ich würde es so verstehen, dass zum Beispiel, also das wird ein Stück weit gerade in katholischen Gemeinden schon so gemacht, dass es ein Tag ist, an dem die Kirchen einfach offen sind, aber ganz still. Also man kann in der Stille dorthin gehen und es ist ein Tag, in dem man diese Stille einfach mal aushält, in dem es keine Lobgesänge gibt, genau, die vielleicht schon wieder weitergehen würden zum Positiven, sondern indem man sich einfach der Stille aussetzt. Das wäre eine Möglichkeit. Im Wissen darum, dass Ostern irgendwann kommt oder in der Hoffnung darauf, dass Ostern irgendwann kommt, aber dass es eben auch diesen Moment braucht, in dem man still ist, in dem man sich vielleicht erinnert an das, was passiert ist und einfach diesen Leerraum offen hält, nicht füllt. Das wäre eine Möglichkeit.
Das ist eine Möglichkeit jetzt für Menschen, die selber eine starke christlich, in gewisser Weise auch noch traditionell christliche Spiritualität leben. Ist das etwas, wo du sagst, es würde, ist auch ein interessanter Gedanke für Menschen, die da nicht mehr drin stehen?
Also ich habe das Gefühl, dass der Karsamstag auch sonst interessant sein kann, auch dieser Gedanke vom eben die Stille aushalten. Es ist, wenn man sich überlegt, eben Jesus Christus ist an diesem Tag tot, das ist auch der Tag des Todes Gottes, also dem Gott nicht mehr da ist, an dem vielleicht auch so die Orientierungspunkte, die man sonst hat im Leben, irgendwie fragwürdig werden. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele irgendwie kennen und machen auch heute. Mhm. Genau, und also abgesehen davon, dass die Stille auch boomt ja in der heutigen Zeit und dass man das wie so in einen Zusammenhang bringen könnte, ja.
Würdest du dann entsprechend gerne mehr Angebote sehen in Kirchgemeinden?
Ich finde,
also für Exerzitien zum Beispiel, Karsamstag ist ein Tagesexerzitien.
Ja, genau. Also ich persönlich fände das toll. Ich bin auch Pfarrerin sonst noch und ich bin auch Exerzitien gewöhnt, also wo man wirklich so diesen, also einen Weg geht tatsächlich. Ich finde das ein sehr plausibles Angebot. Also quasi anstatt diesen Karsamstag einfach zu brauchen, um das Osterfest vorzubereiten, das kann man auch machen. Aber dass eben auch diese Stille und sich diesem Nichts mal aussetzen, dass das auch was Gutes haben kann. Das ist so das Versprechen vom Karsamstag.
Wo würdest du denn dann noch den Unterschied sehen jetzt zu so einer psychologischen Innenschau? Also dem Nicht sich aussetzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, einen Samstag mal in der Stille zu verbringen, also du hast ja eben schon gesagt, das ist ja durchaus, also diese Form gibt es ja in unserer Gesellschaft. Und auch diese Vorstellung, mal wieder zu sich zu kommen, in einer bestimmten Schlichtheit einen Tag zu verbringen. Häufig wird das ja dann aber eher gewendet im Hinblick auf Selbstreflexion. Wo stehe ich im Leben? Was möchte ich noch? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Das hat jetzt alles mit Transzendenz nicht unbedingt was zu tun, geschweige denn mit Gott.
Ja, wobei, also beim Karsamstag ist es ja wirklich auch der Tag, an dem Jesus Christus tot ist. Und das ist ja wie ein Gedanke, den man mit in die Stille hineinnehmen kann oder könnte.
Also als gläubiger Mensch.
Ja, genau, als gläubiger Mensch. Und also abgesehen davon, als gläubiger Mensch ist man auch selbstreflexiv. Ja. Das schließt sich aber auch nicht
aus. Nein, das wollte ich nicht unterstellen.
Genau. Ja, aber es ist wirklich, also so die Beziehung zu Christus in dem Moment, das ist etwas, worüber man auch nachdenken kann. Und vielleicht tatsächlich auch, dass Christus irgendwie in Beziehung treten kann, auch mit den Toten, gut, mit den Menschen, die nicht mehr da sind.
Das musst du jetzt, also Christus zu den Toten, da können wir gleich ja nochmal drauf zurückkommen. Aber ich finde, das fände ich spannend, wenn du das nochmal versuchst zu erklären. Und zwar Menschen, die uns wahrscheinlich zuhören, die jetzt selber nicht in einem sehr spirituell, religiös-christlichen Verhältnis zu Jesus Christus als ihrem Heiland sozusagen religiös gesprochen stehen. Also was heißt das, dass du sagst, Jesus Christus ist tot? Gott ist tot. Einen ganzen Tag lang. Also mindestens einen Tag lang. Mit der Todesstunde bis dann zur Auferstehung. Mhm. Was heißt denn das?
Also ich verstehe es so, dass eben Jesus Christus wird in der christlichen Tradition als wahrer Mensch und wahrer Gott gesehen. Und das sind wie diese zwei Aspekte, die zusammenkommen an diesem Tag. Also Christus ist wirklich wahrer Mensch, er ist tot. Er geht zu den Toten.
Also Jesus ist wahrer Mensch oder auch Christus.
Also Jesus Christus ist wahrer Mensch, diese Person. Oder Jesus, der als Christus bekannt wird, ist wahrer Mensch. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch Gott.
Ja.
Und das heißt, Gott, wie er in der christlichen Tradition verstanden ist, ist ein Gott, der sich auch eben bis mit den Toten einlässt. Also es ist nicht ein Gott, der über allem steht, der fern ist, sondern bis ins Tiefste der menschlichen Existenz eigentlich hineinreichen kann. Und das ist ein großes Hoffnungssymbol.
Das verbindet sich ja wieder sehr gut mit dieser für mich mythologischen Vorstellung, dass da jemand in das Reich der Toten hinabsteigt, der gleichzeitig auch Gott ist. Aber du hast vorhin ganz klar gesagt, Jesus Christus, Gott ist tot. Also nicht nur der menschliche Teil, sondern Gott ist tot.
Ja, genau. Also
und ich finde es einen sehr spannenden Gedanken, deshalb hake ich da so nach.
Nein, genau. Also es gibt unterschiedliche Auslegungen von dieser These, dass Gott tot ist. Das ist ein Thema in der Philosophie auch. Genau, ich würde es jetzt hier natürlich sehr stark christologisch fokussieren, also bezogen auf Jesus Christus. Gott selbst kann aus meiner Sicht nicht sterben.
Ja.
Aber Jesus Christus, der als wahrer Gott bekannt wird, der ist tot. Und das heißt auch für die Menschen, die also quasi zu Gott Zugang bekommen über Jesus Christus, ist ein Stück weit auch Gott entfernt, ist nicht nahbar in dem Moment. Also die verlieren da wie Heimat, vielleicht wie einen Bezug.
Aha. Und interpretiere ich dich richtig, dass du nicht sagen würdest, das ist nun an diesem kalendarischen Tag für alle Menschen so, sondern dieser Tag steht symbolisch für diese Situation, die Menschen immer wieder überleben.
Ja.
Auch gläubige Menschen.
Ja, genau. Also ich würde sagen, der Tag steht wirklich für eine Situation, die man auch sonst immer wieder erleben kann. Ich glaube, das Kirchenjahr bietet uns einfach eine Gelegenheit, uns wie so in diese Erfahrung bewusst hineinzugeben und dann aber auch wieder aufzutauchen.
Ja, eben. Das Ganze funktioniert natürlich eigentlich wirklich nur, wenn auch wieder Ostern wird.
Ja, und die Osterperspektive, die ist wahnsinnig wichtig. Also das ist eben in der reformierten Tradition ist ja häufig eigentlich der Karfreitag fast noch wichtiger. Also die Erlösung oder das Retten oder das Heil von Gott, das sich in diesem Kreuzestod von Christus zeigt, was aber auch sehr problematische Seiten hat, eben weil es so diesen Opfergedanken manchmal auch, oder weil da mitschwingt und auch ein sehr problematisches Gottesbild damit verbunden ist.
Also damit meinst du, dass viele Menschen immer noch denken, Gott hätte da ein Sühneopfer gefordert in Jesus Christus.
Ja,
der wird quasi abgeschlachtet am Kreuz für die Sünden der Welt.
Ja, genau.
Dieses Gottesbild lehnst du ab.
Ja, genau. Und eben auch so die Idee von, dass jetzt da Gott verlangt, dass einer sterben muss, um das wieder gut zu machen. Dass er ein mittelalterlicher Gedanke ist oder so. Aber der halt immer noch nachklingt bis heute. Genau. Und für mich aber als Theologin ist wirklich Ostern eigentlich entscheidend. Und also von Ostern her können wir vielleicht dann auch dem Karfreitag eine gewisse Bedeutung zusprechen. Mhm. Und eben wir können auch den Karsamstag, auch eben das Gute daran sehen, dass man eben die Stille mal aushält, sich vielleicht eben dem Schmerz, der passiert ist, aussetzt, den bewusst annimmt, sich erinnert und so weiter. Aber das Entscheidende, das Neue, das ist mit Ostern.
Wenn aber alles nur funktioniert mit Ostern, wäre es schon noch gut. Du sagst noch kurz etwas zu Ostern. Und vielleicht in beide Richtungen. Also was heißt es aus einer wirklich innerchristlichen Perspektive für Menschen, die diese Spiritualität leben? Aber wie ist das auch vermittelbar für Menschen, die das nicht tun?
Genau, also christlich ist es, eben gibt es diese Berichte von den Ostererscheinungen von Jesus Christus, der, nachdem er tot war, plötzlich eben seinen Jüngern erscheint. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, es ist nicht einfach dann alles wieder gut damit. Es ist, also Christus, der den Jüngern erscheint, der hat immer noch die Wundmale von der Kreuzigung. Mhm. Aber mit diesen Erscheinungen verbindet sich wie so die Zusage, das Ja Gottes, es geht weiter, es ist ein Ja zum Leben in und trotz allem, was passiert ist. Also so genau das Leben ist stärker als der Tod. Diese Botschaft würde ich damit verbinden. Und ich denke, also auch wenn man jetzt vielleicht nicht so vertraut ist mit diesen biblischen Geschichten, aber so die Erfahrung, dass das Leben stärker ist als der Tod, das ist eine Erfahrung, die ganz viele von uns kennen. Also auch sonst, dass wenn man irgendwie eine schwere Zeit durchgemacht hat und eben auch so quasi die Todesmacht erfahren hat im eigenen Leben, dass man dann trotzdem auch wieder so etwas österlich Auferstehendes sehen kann. Nicht immer muss es. Es gibt tatsächlich auch traurige Fälle, in denen es nicht, in denen das nicht kommt. Aber viele sehen das trotzdem, dass es dann wieder aufwärts geht.
Aber mir gefällt eigentlich sehr gut, dass du das betonst, die Wundmale bleiben.
Ja.
Also sozusagen die Orte, an denen die Nägel eingeschlagen worden sind. Also wenn man jetzt in diesem Bild, in dem Bild bleibt, was man dann am Grünewalder Altar? Nein, am Altar von Grünewald, den man in Colmar sehen kann, da ist es ja sehr, sehr deutlich. Also diese Wunden sozusagen, das, was an Brutalität passiert ist, wird nicht einfach weichgespült an Ostern, ist nicht alles plötzlich kuschelig und rosa Wolken, es bleibt da als ein Erbe und gleichzeitig hat es nicht das letzte Wort, wie das häufig formuliert wird.
Ja.
Vielen Dank. Dann kann man ja jetzt am Karfreitag, dem Karsamstag, still entgegensehen und sehr frohgemut auf Ostern blicken. Vielen Dank, Katharina. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Du bist reformierte Theologin, du bist Pfarrerin, du hast auch mal Religionswissenschaft studiert. Ich erinnere mich da sehr gut dran an diese Zeit. Du hast dich befasst mit Digital Religions und bist jetzt aber am Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie.
Ganz genau.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, das war ein Podcast der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin zurzeit Dekanin dieser Fakultät. Freue mich, wenn Sie uns abonnieren und in 2 Wochen wieder dabei sind. Da geht's dann nochmal um eine musikalische Auseinandersetzung. Möglicherweise. Ich sehe Andi an, der nickt so etwas zweifelhaft. Also auf jeden Fall gibt's uns in 2 Wochen wieder. Sie können uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen wieder von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und ich wünsche Ihnen einen guten Karfreitag, einen idealerweise stillen Karsamstag und frohe Ostern.